so wie ich das wahrnehme, Ende 1939 bis dann Mitte 1940 wurden ganz viele von diesen Alben angelegt und kommentiert. Das heißt, die entsprangen einer ganz anderen Wahrnehmung der Geschichte. Da sind die Soldaten gerade aus einem siegreichen Krieg zurückgekehrt, der gekämpft wurde gegen einen als minderwertig wahrgenommenen oder angenommenen Gegner. Und darum finde ich so gut wie keine Opfernarrative, sondern ich finde immer das Narrativ des gerechtfertigten Siegers.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Svea Hammerle über Fotoalben deutscher Soldaten vom Überfall auf Polen 1939. Frau Hammerle erklärt, wie aus einzelnen Fotografien durch Auswahl, Anordnung und Bildunterschriften zusammenhängende Erzählungen über den Krieg in eben diesen Fotoalben entstanden. Sie zeigt, wie die Alben soldatische Kameradschaft und Männlichkeit inszenieren und zugleich die nationalsozialistische Ideologie in ihren antipolnischen und antisemitischen Feindbildern reproduzieren. Außerdem erklärt sie, welche Rolle Gewalt in diesen Alben spielt und was man über das Selbstverständnis der deutschen Soldaten als siegreiche Besatzer erkennen kann. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. Danke an meine 29 neuen und alten UnterstützerInnen bei Steady und meine 3 UnterstützerInnen bei Ko-fi. Für Einzelspenden danke ich Markus und Emanuel. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Da ist natürlich die Folge über den eigentlichen Polenfeldzug wichtig, die ich damals auch mit Frau Hammerle aufgenommen habe. Ihr seht, sie war also schon mal zu Gast. Meine erste Frage an sie daher war, wie sie auf dieses spezielle Dissertationsthema gekommen ist. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem Juli 2026.
Ich bin da tatsächlich so ein bisschen reingerutscht. Ich habe in Berlin meinen Master gemacht als NS- und Holocaust-Historikerin und habe dann mein wissenschaftliches Volontariat an der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz gemacht für 2,5 Jahre. Und im Zuge dieser Arbeit durfte ich 2 Online-Ausstellungen kuratieren zum Überfall auf Polen. Die erste, da ging es um einen sehr begabten Amateurfotografen, Kurt Seliger hieß der, der mit der Wehrmacht in Polen war und da fotografiert hat. Und aus dieser ersten Ausstellung kam die Idee, dass wir zum 80. Jahrestag vielleicht nochmal eine etwas größere Ausstellung planen wollten. Und wir haben uns dann zusammengetan mit Studierenden von der Freien Universität Berlin, die bei uns quasi 2 Semester lang dann ein Praktikum machen konnten. Und haben einen öffentlichen Sammelaufruf rausgegeben, wo wir die Öffentlichkeit gefragt haben, ob sie bei sich selber auf dem Dachboden oder in Kisten vielleicht noch Fotoalben, Tagebücher, Briefe, sonstige Dokumente vom Überfall auf Polen finden könnten und uns das zur Verfügung stellen würden. Und das hat tatsächlich auch geklappt. Wir haben einiges zurückbekommen, haben dann auch mit ein paar Archiven kooperiert und haben daraus die Online-Ausstellung Stumme Zeugnisse 1939, der deutsche Überfall auf Polen in Bildern und Dokumenten, erarbeitet, die wir dann wirklich zum Jahrestag 2019 veröffentlicht haben. Und nachdem ich dann schon so tief in diesem Thema drin war und mich das auch weiter beschäftigt hat und interessiert hat und je tiefer man reinkommt, desto mehr Fragen hat man eigentlich, dachte ich, also wenn ich noch promovieren möchte, dann doch mit diesem Thema. Habe dann zum Glück bei Professor Dr. Annette Vohwinkel eine sehr interessierte Doktormutter gefunden und promoviere seitdem am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam eben genau zu diesen Fotoalben.
Dann schauen wir uns diese Fotoalben zunächst einmal an. Und die Frage, Sie haben eben schon gesagt, da gibt es was oft auf dem Dachboden. Aber für so eine Dissertation muss man so eine Quellengattung auch immer dann sehr wissenschaftlich und technisch beschreiben. Also, was ist ein Fotoalbum aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Polenfeldzug?
Also, an sich ist es erstmal ein Objekt. Ganz klassisch ein Buch mit vielen Seiten dazwischen, wo Fotos drin kleben. Und hier fängt irgendwie diese Komplexität dieser Quellengattung, die mich so fasziniert, schon mal an, weil es ist eben, es sind zwei Sachen, es sind zwei Ebenen. Das eine sind die Einzelfotografien, also das fotografische Objekt. Und das alleine ist schon mal total vielschichtig. Also auf der ersten Ebene zeichnet sich vor allem eine analoge Fotografie aus durch ihren indexalischen Charakter. Das heißt, das Objekt, der Abzug, steht mit dem fotografierten Objekt in Verbindung, in einer physischen Verbindung, weil das Licht auf diesen Film gefallen ist. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man einen Fingerabdruck nimmt. Der Finger und der Fingerabdruck sind physisch miteinander verbunden. Und aufgrund dieser Indexalität, aufgrund dieser physischen Verbindung, schreiben wir auch heute noch Fotografien eine relativ hohe Authentizität zu. Das heißt, das Foto belegt an sich für uns, dass die fotografierte Situation, der fotografierte Mensch so existiert hatte, wie er dann auch abgebildet wurde. Und das ist ein Grund dafür, warum Fotos als Belege fungieren können. Also die können jetzt mit Blick auf den Überfall auf Polen, wenn ich das Foto von einer bestimmten Schlacht habe oder von einem Massaker oder einfach nur von einer Person, das Foto belegt auf der ersten Ebene einmal, dass das stattgefunden hat, dass diese Schlacht, dieses Massaker passiert sind, dass diese Person existiert hat. Das ist aber nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist, dass ein Foto auch eine spezifische visuelle Konstruktion ist. Das heißt, allein dadurch, dass der Mensch hinter der Kamera eine Entscheidung trifft, was er fotografiert, wie er es fotografiert, wie er es nicht fotografiert, was er überhaupt nicht aufnehmen möchte, findet hier schon eine Konstruktion statt. Es wird Einfluss genommen auf dieses Foto. Und das heißt, die Fotografie bewegt sich immer zwischen diesen zwei Polen, einmal als Beleg und einmal als Konstruktion. Und diesen zweiten Teil der Konstruktion muss man auch wirklich ernst nehmen, auch gerade, wenn wir sie als geschichtswissenschaftliche Quellen verwenden wollen, weil die Fotos vom Überfall auf Polen zeigen jetzt nicht wirklich, wie der Krieg tatsächlich war, sondern sie zeigen uns, wie die Soldaten den Krieg wahrgenommen haben, wie sie ihn darstellen wollten und wie sie ihn erinnern wollten. Und darum, also es gibt zum Beispiel Sachen, die werden dann gar nicht fotografiert. Angst zum Beispiel, das wird nicht dargestellt. Und das hat ja trotzdem existiert. Also wir dürfen die Quellen nicht überbewerten in ihrer Belegkraft, sondern wir müssen sie auch in ihrer Funktion als Quellen für die Mentalitätsgeschichte ernst nehmen. Wir sehen da sehr viel mehr als nur die Ereignisgeschichte. Und das war jetzt die Ebene, ne, der Einzelfotos. Und in dem Moment, wo die Fotoalben dann aber zusammengestellt werden, findet ja nochmal eine Auswahl statt. Das heißt, der Soldat hat einige Abzüge vor sich und dann wählt er die aus, die ihm wichtig erscheinen, die seine Erinnerungen gut repräsentieren, die vielleicht ein bisschen besser gelungen sind. Und er zeigt uns wieder nur das, was er uns zeigen möchte. Und dann wird dieses Album angelegt. Meistens ist es so in der Grundstruktur chronologisch. Also es fängt am 1. September zum Beispiel an und dann folgt man dem Vormarsch durch Polen und dann endet es irgendwann. Und dazwischen finden sich dann häufig, ja, ich nenne das Themenseiten, also Themen, auf denen Fotos von einem ähnlichen Motiv quasi verdichtet werden. Da geht es dann zum Beispiel um jüdische Personen oder um Kriegszerstörungen und dann geht es wieder chronologisch weiter. Und bei vielen Alben, aber tatsächlich auch nicht bei allen Alben, kommen dann noch die Bildunterschriften dazu. Also die Albumgestalter haben entweder ganz simpel Ort und Datum dazu gefügt oder wir finden auch ganz ausführliche Anekdoten oder Witze oder manchmal auch Zeichnungen. Und das gibt mir nochmal eine Ebene, wie ich mit diesem Material interagieren kann, was ich analysieren kann. Und wenn wir das alles zusammennehmen, also die Ebene der Einzelfotografien, die Ebene des Arrangements und die Ebene der Beschriftungen, dann entsteht da eine ganz persönliche Sinnkonstruktion, Und wenn wir die analysieren können, kriegen wir Einblicke eben, wie die Soldaten diesen Krieg wahrgenommen haben, wie sie ihn erinnern wollten, wie sie sich selber darstellen wollten und wie sie von anderen Personen gesehen werden wollten. Und das fasse ich quasi methodisch zusammen als das Narrativ des Albums. Hier wird ein Narrativ entwickelt, hier wird eine Geschichte erzählt über Fotografien, aber eben immer nur das, was der Albumgestalter tatsächlich auch sagen und zeigen wollte.
Unterscheiden Sie da auch die Adressaten? Also können Sie so sagen, da hat jemand Fotos gemacht, um sich später daran zu erinnern oder um das seiner Familie zu zeigen, die er daheim ist, und auch die Frage, ob diese Fotos schon mit der Intention entstanden sind, da wird mal ein Fotoalbum draus, oder ob dieses Fotoalbum quasi nachträglich entstanden ist, nachdem man diese ganzen Einzelfotos dann irgendwann hat und sich dachte, oh, da könnte ich ja auch ein Album draus machen.
Das Anlegen von Fotoalben war am Anfang des 20. Jahrhunderts eine ganz verbreitete Praxis. Das war schon eingeübt quasi, dass also nicht nur im ganz privaten Bereich der Familienfotoalben, das haben wir schon im späten 19. Jahrhundert, dass das langsam immer populärer wird. Aber dann auch vor allem unter den Nationalsozialisten wird das spezifisch nochmal eingeübt. Zum Beispiel im Reichsarbeitsdienst wird man angehalten, Fotoalben anzulegen, in der Hitlerjugend. Und die Soldaten tatsächlich wurden auch dazu angehalten, Fotoalben anzulegen. Das heißt, es wurden extra Fotoalben produziert, wo dann vorne zum Beispiel das Symbol der Einheit drauf ist oder ein Stahlhelm drauf ist. Also das war kein großer Schritt, dahin zu kommen, zu sagen, okay, ich habe jetzt Fotografien und daraus mache ich jetzt ein Album. Die Adressaten, das ist ein bisschen schwieriger. Aus meinem Gefühl heraus würde ich sagen, zuallererst ist es immer für die Soldaten selber. Also es ist wirklich eine Selbstpräsentation erstmal für sich selber. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das geteilt wurde mit der Familie, aber auch zum Beispiel mit den Kameraden. Das sieht man zum Beispiel daran, dass manche Themen überhaupt nicht in den Fotoalben kommen, wo man sich auch vorstellen kann, okay, das würde ich jetzt auch mit meiner Familie nicht teilen. Zum Beispiel sexuelle Gewalt finden wir in den Fotoalben überhaupt nicht. In Einzelfotos gibt es das allerdings. Und was ein bisschen, ja, was tragisch ist, so aus der Forscherinnenperspektive, ist, dass wir zu der Nutzung heutzutage so gut wie nichts mehr sagen können, weil es eben die überlebenden Soldaten nicht mehr gibt. Die sind mittlerweile quasi alle verstorben. Und es wurde, als diese Generation noch gelebt hat, es wurde nicht sozialwissenschaftlich untersucht, wie Fotoalben im kollektiven familiären Gedächtnis arbeiten. Wir können da nur zurückgreifen auf andere Forschungsarbeiten, wie zum Beispiel von Welzer, Opa war kein Nazi, wo wir sehen können, dass Fotografien und Bilder eben sehr relevant sind für die Erinnerung und auch die Erinnerung, die in der Familie weitergegeben wird. Aber aus meinen eigenen Alben komme ich gar nicht näher an diese Adressatenebene ran, wenn es nicht drinsteht. Und das tut es fast nie. Was aber wichtig ist, wir heute, ich als Historikerin und Menschen, die mein Buch lesen, wir sind auf gar keinen Fall die Adressaten. Also wir reißen da diese Quelle so ein bisschen aus ihrem ursprünglichen Sinn heraus.
Was mich natürlich jetzt als erstes verwundert hat, ist, dass anscheinend dann doch so viele Fotografien aus dieser Zeit entstehen. Einerseits, weil ich mir einerseits vorstellen könnte, dass so ein Fotoapparat ja dann doch eine gewisse Investition war. Oder waren die damals schon so billig? Und zweitens, wir sind ja immerhin in der Armee des nationalsozialistischen Deutschlands. Sie hatten eben schon gesagt, die Soldaten wurden angehalten zu fotografieren. Ich hätte jetzt eher erwartet, dass man denen sowas verbietet.
Also erstmal kurz zu den Kameras. Die sind im Verlauf der 20er und frühen 30er Jahre relativ rasant sehr viel günstiger und sehr viel kleiner geworden und auch leichter zu bedienen. Also es gab dann zum Beispiel, das sind häufig diese Boxkameras, wenn man die sich vorstellen kann, das ist so eine kleine schwarze Box, vielleicht ja so groß, dass sie gut zwischen zwei Hände passt. Und es gab dann zum Beispiel auch Verkaufsaktionen von Agfa, als die, ich glaube, Billybox, irgendwie so. Und dann wurden die für 5 Mark verkauft. Das war natürlich immer noch Geld, aber es war schon so, dass es in den 30er Jahren plötzlich für einen großen Teil der Bevölkerung in Deutschland möglich war, sich Kameras zu leisten. Und es gibt so Hochrechnungen, man geht davon aus, dass 1939 etwa 10% der Bevölkerung eine Kamera besessen haben. Und daraus würde ich schließen, dass es in der Wehrmacht noch mal ein bisschen mehr war, weil es tendenziell Männer waren, die die Kameras besessen haben. Und da in der Wehrmacht nur Männer waren, gehe ich davon aus, dass es ein bisschen über 10% waren, die da zumindest Zugriff auf eine Kamera hatten. Und genau, also dieser Umstand, dass es den Nationalsozialisten wichtig war, dass ihre Soldaten an der Front fotografieren, ist wirklich spannend. Und das liegt daran, dass die Nationalsozialisten sehr, sehr, sehr früh den Wert der Fotografie für ihre Propaganda erkannt haben. Und zwar natürlich, ne, auf der einen Seite die offizielle Propagandafotografie, das wurde enorm gefördert, das wurde genutzt, das ist uns allen sofort, wir haben da sofort ein Bild vor Augen, wenn wir an NS-Propaganda denken. Aber sie haben eben auch erkannt, dass die private Fotografie ein Weg sein kann, die NS-Ideologien, die Idee der Volksgemeinschaft möglichst weit in die Bevölkerung reinzutragen. Und dann gab es zum Beispiel, also KDF, Kraft durch Freude, hat zum Beispiel Fotokurse angeboten, wo Menschen lernen konnten, wie man richtig fotografiert, wie man eine Dunkelkammer aufbaut und wie man Fotoalben anlegt. Und es wurden Fotowettbewerbe ausgetragen und vor allem, also dabei ging es den Nationalsozialisten vor allem um die Förderung der Heimatfotografie. Also es ist immer Ideologie mit im Spiel. Und als die Soldaten dann in den ersten Krieg rücken, nutzen sie das. Sie nutzen diese schon gelernte Fähigkeit der Bevölkerung zu fotografieren und damit Ideologie auch aufzunehmen und zu verarbeiten und leiten das ganz konkret an. Zum Beispiel hat eine Zeitschrift, die nannte sich Fotofreund, also eine Fotofachzeitschrift, die hat direkt am 1. September 1939 einen Artikel rausgebracht mit dem Titel »Die Kamera während unserer Dienstzeit«. Und wie ich vorhin schon sagte, diese extra angelegten Fotoalben für jede Einheit, man hat da ganz stark gemerkt, dass das gefördert werden sollte. Und die Hoffnung war natürlich, dass das instrumentalisiert werden könnte durch die Propaganda. Also dass durch die private Fotopraxis diese Ideen, diese Ideologien möglichst weit in die eigene Erinnerungspraxis reingetragen wird. Und erst 1940 gibt es dann begrenzte Fotografieverbote und am 10. August 1941, also nachdem dann der Krieg gegen die Sowjetunion angefangen hat, wird ein allgemeines Fotografieverbot für Exekutionen erlassen. Und trotzdem, wie viele von uns vielleicht auch schon mal gesehen haben in Ausstellungen oder in Dokuserien, es gibt trotzdem ganz viele private Fotos von Exekutionen, auch nach 1941 noch. Und das liegt daran, dass die Soldaten diese Verbote meistens auch nicht eingehalten haben.
Dann würde ich als nächstes gerne fragen, ob Sie diese Motive auf den Bildern clustern können. Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt diese Chronologie, es gibt diese Themenseiten, aber es gibt ja bestimmte Motive, die immer wieder erscheinen, die man in vielen Fotoalben finden kann.
Ja, das war auch eine meiner Hauptfragen. Also ich sage vielleicht noch ganz kurz was dazu, mit welchen Quellen ich tatsächlich dann gearbeitet habe, damit man versteht, wie ich zu meinen Erkenntnissen komme. Ich habe im Endeffekt 75 Fotoalben von Heeressoldaten ausgewählt und die hatten etwas über 6000 Einzelfotografien nur zum Überfall auf Polen. Also nicht davor und nicht danach. Und auf Basis dieser etwa 6000 Einzelfotografien kann ich jetzt eben was sagen über diese Motivcluster. Und ich habe mit Digitalisaten gearbeitet. Das heißt, ich hatte Scans von diesen Albenseiten und Fotos und konnte die darum in eine Bilddatenbank einspeisen und sie dort verschlagworten. Ich habe extra versucht, nicht mit einer vorgefassten Meinung an diese Verschlagwortung ranzugehen, also nicht zu denken, okay, ich nehme an, es wird so und so viele Motive geben, sondern wirklich jedes Foto ernst zu nehmen und zu schauen, was sehe ich da eigentlich. Und so haben sich dann langsam meine Motivcluster entwickelt. Was ich jetzt sehe, also erstmal auf der obersten Ebene, ist, dass etwa 75% aller Motive sich mit den Soldaten selber, der technischen Seite des Krieges, den Kriegszerstörungen und den Waffen beschäftigt, also Ich verstehe das so als das Selbstbild der Soldaten, die Soldaten und ihre alltägliche Arbeit und nur etwa 25% der Motive nach außen gerichtet sind. Also das heißt Polen als Land und die Bevölkerung, die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und natürlich auch die Gewalt, die an der polnischen Bevölkerung verübt wurde. Und das fand ich erstmal schon mal ganz spannend, weil das zeigt eben doch nochmal, dass dieses Fotoalbum, was ja eine sehr persönliche Quelle ist, primär dafür da ist, sich selber zu inszenieren. Und dieser Blick nach außen, dieser Blick auf Polen und die Bevölkerung, obwohl das ja total spannend war für die Soldaten, viele von denen waren davor noch nie im Ausland gewesen, nimmt eben doch nur etwa ein Viertel dieser Fotografien ein. Und was in den Selbstbildern am allermeisten auftritt, ist das Soldatenleben. Was heißt das? Das heißt, das sind diese ganz klassischen militärischen Motive, der Vormarsch, die Panzer, die Waffen, zerstörtes Kriegsgerät der polnischen Armee, Kriegszerstörungen, aber auch sowas wie Kriegsgräber, Heldengräber. Und daneben gibt es noch den Alltag jenseits der Kämpfe. Also die Verpflegung, das Essen, das Kochen, die Körperpflege, die Freizeit der Kameraden, da sehen wir sie zum Beispiel beim Kartenspielen, generell die kameradschaftliche Gemeinschaft, dass ja auch Freundschaften entstehen. Und wir finden auch tatsächlich relativ viel Jux und Witz. Das kennt man schon aus so soldatischer Literatur, dieser Lanzerhumor. Das finden wir auf jeden Fall auch in diesen Selbstbildern. Und aber auch da, also es ist nicht immer ganz harmlos, da schwingt auch ganz oft schon Ideologie mit. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt die Körperpflege anschauen, also das Waschen, das Rasieren, das sich sauber halten, das wird ganz häufig so fotografiert, dass es in einem visuellen Gegensatz gesetzt wird, entweder schon im Foto oder dann auf der Albumseite, zu dem als schmutzig oder dreckig wahrgenommenen Polen. Und hier finden wir natürlich Ideologie. Hier sind antipolnische Vorurteile und Stereotype, polnische Wirtschaft, polnischer Schmutz. Und das finden wir auch schon in diesen Selbstbildern verortet. Und was natürlich bei den Selbstbildern ganz, ganz wichtig ist, was ich fast auf allen Fotografien sehe, ist die soldatische Männlichkeit. Also das Selbstverständnis nicht nur als Soldat, sondern als soldatischer Mann. Und das ist sehr spannend, da kann man sehr viel mit arbeiten. Und bei den Fremdbildern, wie gesagt, wir haben also wirklich nur Landschaftsaufnahmen, der Blick auf das Land, die sind zum Teil dann auch touristisch inspiriert, also malerische Landschaften oder sehr schöne, imposante Gebäude. Aber, und da sehen wir einen Unterschied zum Krieg in Frankreich, da haben wir nämlich sehr, sehr, sehr viel mehr touristische Motive. Also wenn sie dann in Paris einmarschieren und den Eiffelturm fotografieren und so, das ist da sehr viel stärker als in Polen. Und ich denke, auch das liegt an der Wahrnehmung des anderen Landes. Also dass man Frankreich als die Kulturnation wahrgenommen hat und Polen eben als das, ja, als ein eher kulturell rückständiges Land wahrgenommen hat. Und darum auch hier die touristischen Motive ein bisschen untergeordnet sind. Was wir zum Teil sehen können bei diesen Landschaftsbildern oder bei den Bildern, die Polen als Land darstellen, ist so ein leicht kolonial angehauchter Blick. Das findet sich auch davor schon in der Literatur, zum Beispiel in Soll und Haben, also so ein Blick auf Polen, auf die Gebiete im Osten vom Deutschen Reich als ein gestaltungsoffener Raum, der nur darauf wartet, deutsche Kultur abzubekommen. Und das sieht man manchmal auch, vor allem eben in diesem Bild des polnischen Schmutzes, des polnischen Drecks und zum Teil auch der etwas, ja, heruntergekommenen Häusern der bäuerlichen Umgebung. Und was wir natürlich auch haben, sind Fotos, die die polnische Bevölkerung darstellen. Da ist es sehr kritisch, wenn man die analysiert und wenn man die clustert, dass man aufpassen muss, dass man nicht selber in so ein, ja, in so ein nationalsozialistisches oder rassistisches Muster von Verständnis von Bevölkerungsgruppen reinfällt. Weil wenn ich ein Foto von Personen habe und dann ich entscheiden soll, zeigt das jetzt Volksdeutsche, also die deutsche Minderheit in Polen, oder zeigt das christliche Polen oder zeigt das jüdische Menschen, dann nutze ich ja visuelle Marker, um diese Entscheidung zu treffen. Und das muss immer reflektiert werden, dass es sich hierbei auch um tradierte Fremdbilder handelt, deren ich mich jetzt bediene, um diese Entscheidung zu treffen. Also da wird es ein bisschen tricky. Und das Zweite, was bei den Bevölkerungsbildern ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir hier immer eine starke Hierarchie haben zwischen dem, der fotografiert, und dem, der abgebildet wird. Weil die Personen, die abgebildet werden, die polnischen Juden oder die polnischen Bauern, die hatten meist nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte gerade aber gar nicht fotografiert werden, oder ich möchte in dieser Situation nicht fotografiert werden, oder ich möchte so nicht dargestellt werden, wie ich hier gerade fotografiert werde. Und die Macht lag aber im Endeffekt immer bei den Soldaten, die Kamera getragen haben. Und ja, nur kurz, also die volksdeutsche Bevölkerung, die deutsche Minderheit, wird ganz überwiegend positiv dargestellt. Das sind dann so in den Dörfern, wo es eine größere deutsche Minderheit gibt, dann stehen die gut gekleidet am Straßenrand und begrüßen die deutschen Truppen mit Blumen oder mit Bier. Und auch das passt natürlich sehr in dieses Selbstverständnis der Soldaten, die sich als Befreier der deutschen Minderheit in Polen fühlen. Und dann macht es auch Sinn, das so darzustellen und vor allem das auch so ins Fotoalbum aufzunehmen, als eine Art Rechtfertigung für diesen Krieg. Und die christliche Bevölkerung, die polnische Bevölkerung, wird ganz oft als Flüchtlinge dargestellt, die mit ihrem Hab und Gut auf irgendwelchen Wägen sitzen und versuchen, vor dem Einmarsch der Wehrmacht zu fliehen. Es fällt noch auf, dass es primär im ländlichen Raum fotografiert wird. Also so gut angezogene städtische Polen sehen wir ganz selten auf den Fotos. Und auch das spiegelt dann wieder die Vorurteile, mit denen die Soldaten schon in den Krieg gezogen sind. Also man fotografiert meistens das, was man eh erwartet hat. Und das Gleiche trifft dann auch auf die jüdische Bevölkerung zu. Auch die werden quasi gerne so fotografiert, wie die Propaganda davor den Menschen erklärt hat, wie polnische Juden oder sogenannte Ostjuden auszusehen haben. Diese Personen werden dann auch extra gesucht und so in Einzelporträts, in sogenannten Typenbildern aufgenommen, um eben genau dieser propagandistischen Vorstellung zu entsprechen. Und auch hier, wir sehen eigentlich nie Fotos von gut gekleideten, assimilierten polnischen Juden in den Großstädten, weil das eben auch nicht dem Bild der Soldaten entsprochen hat. Wir sehen Zwangsarbeit von der jüdischen Bevölkerung, und wir sehen, was für Polen auch sehr wichtig ist, öffentliche Demütigungen, also das Abschneiden oder Abbrennen von Bärten jüdischer Männer. Und das sind sehr ideologische Bilder, und die sind auch nicht so, ja, die sind nicht so leicht anzuschauen. Und was ich zu den Fotos der polnischen und der jüdischen Bevölkerung noch sagen muss, ist, die werden ganz, ganz häufig mit sehr hämischen, sehr spöttischen Bildunterschriften versehen. Das heißt, selbst wenn ich den Antisemitismus oder den Antipolonismus nicht direkt im Bild finden könnte, tritt er meistens dann in den Bildunterschriften zutage.
Also man merkt, die Soldaten waren ideologisch geschult, die wussten, wofür sie diesen Feldzug durchführen.
Ja.
Sie hatten eben gesagt, man erkennt insbesondere auch die Inszenierung des Männlichen, des Mannseins auf diesen Bildern. Wie drückt sich das aus?
Also wenn wir jetzt alle mal denken, wie für uns ein Wehrmachtssoldat im Krieg ausgesehen hat. Das, was uns sofort in den Kopf kommt, ist ein starker, ein harter Mann in Uniform mit Waffe, der irgendwie entweder auf einem Panzer oder irgendeinem anderen mit einem hochgerüsteten Gewehr oder so, mutig und unerschüttert in den Krieg zieht. Und das würde man quasi bezeichnen als die hegemoniale Männlichkeit des männlichen Soldates. Also die das Idealbild, das sowohl in der Bevölkerung selber existierte, was aber auch von der Propaganda natürlich stark nach außen getragen wurde. Und das ist bis heute das, was unser Bild von Wehrmachtssoldaten prägt. Und natürlich haben auch die Soldaten darum selber versucht, sich so zu fotografieren, sich so darzustellen, wie die Propaganda das als Vorbild gezeigt hatte. Und wir finden eben genau das. Wir finden Inszenierungsversuche, sich als heldenhaft, als stark, als kampferprobt darzustellen. Und das, würde ich sagen, ist die Mehrheit der Fotografien, die wir so finden in den Fotoalben. Aber, und hier ist auch einer der großen Unterschiede zu den Propagandafotografien, wir finden auch andere Seiten von soldatischer Männlichkeit. Also wir finden Dinge, die uns erstmal ein bisschen überraschen, weil wir uns so einen Soldaten nicht vorgestellt haben. Zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele Fotografien von halb entkleideten Soldaten, die sehr engen Körperkontakt haben, die aufeinander, übereinander liegen, nur in Unterwäsche zum Beispiel und ganz entspannt in die Kamera lachen. Also das ist ein sehr verspieltes, sehr vertrautes, eine sehr vertraute Inszenierung und das ist eine viel weichere Männlichkeit, die wir da sehen können. Das Gleiche kommt in den vielen Fotografien von Soldaten, die nackt miteinander baden. Natürlich ist das auch erstens den Umständen geschuldet, da konnte man sich gut waschen zusammen im Fluss. Gleichzeitig gibt es Vorläufer davon in der Freikörperkultur, die schon in den 20ern aufgekommen ist. Aber trotzdem fotografiert man sich dann dabei. Und das hat dann immer noch mal ja, diesen Inszenierungscharakter. Man möchte so auch gesehen werden. Und auch da gibt es Fotos, die sind unter anderem auch in der Online-Ausstellung zu sehen, die homoerotische Untertöne zum Beispiel mit dabei haben, wo die Soldaten nackt im Fluss miteinander spielen, sich gegenseitig mit Dreck beschmieren, ganz nah aneinander sein. Das heißt natürlich nicht, dass diese Soldaten homosexuell gewesen wären, aber es heißt, dass es hier Räume gab, wo sie sich anders geben konnten und anders zeigen konnten als dieses Idealbild des harten soldatischen Mannes.
Sie hatten auch immer wieder davon gesprochen, dass da bestimmte Konstruktionen stattfinden. Und das ergibt sich ja nicht nur aus der Auswahl der Motive, das hatten Sie ja dargestellt, sondern wahrscheinlich auch aus der Auswahl der Perspektive. Also wo stehe ich? Stehe ich davor, links oder rechts? Fotografiere ich von unten? Fotografiere ich von oben? Ist das auch eine Analysekategorie in Ihrer Auswertung?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man nicht ganz so systematisch auswerten. Das ist dann, weil das passiert wenn ich die Bilder beschreibe, wenn ich da sehr tief reingehe, dann wird das sehr offensichtlich. Aber natürlich macht das einen großen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel einen Panzer aus der Ferne verwackelt auf der Landstraße fotografiere oder ob ich mich vor dem Panzer in die Knie setze, aus einer Perspektive von unten den Panzer fotografiere und im besten Fall noch im Gegenlicht, sodass der ja heroisch inszeniert wird, dass der stark hervortritt vor dem hellen Himmel, weil er von unten aufgenommen wird, sehr, sehr groß aussieht, sehr machtvoll aussieht. Und das sind natürlich dann auch zum Beispiel nochmal Inszenierungsideen, die eben auch aus der Propaganda übernommen wurden. Oder auch das Beispiel von gerade eben. Also ich kann die soldatische Kameradschaft, die soldatische Gemeinschaft darstellen über ein ganz normales Gruppenfoto, wo alle in Reihe und Glied in Uniform stehen, aus mittlerer Distanz, sodass alle gut abgebildet sind, dass wir jeden Kopf sehen. Und das drückt dann eher die Ordnung, die Struktur, die Hierarchie dieser soldatischen Gemeinschaft aus. Und wenn ich aber mehrere Soldaten in Unterwäsche aufeinander liegen fotografiere und vielleicht mit der Kamera auch ganz nah rangehe, weil ich Teil dieser Gruppe bin, inszeniere ich ja trotzdem die kameradschaftliche Gemeinschaft, aber auf eine ganz andere visuelle Art und Weise.
Kern der Frage, auch wenn Sie es ja eben schon ansatzweise erzählt haben, ist natürlich, wie die im Krieg alltägliche Gewalt dargestellt wird. Also die erschossenen Zivilisten, die erschossenen gegnerischen Soldaten, das Niederbrennen von Häusern, Bombenzerstörungen, aber natürlich ja auch die Verletzungen oder auch der Tod der eigenen Kameraden oder sogar am eigenen Körper. Wie spiegelt sich diese Gewalt in den Bildern wider?
Ja, Gewalt ist ein Thema, das ist vor allem aus der heutigen Perspektive für uns sehr interessant. Es ist immer wieder überraschend, auch für mich, was für eine geringe Rolle Gewaltfotografien in den Fotoalben tatsächlich spielen. Das kommt ein bisschen natürlich auch auf die Definition drauf an. Also eigentlich müsste man sagen, dass alle meine Fotografien Gewaltfotografien sind, weil sie in einem gewaltvollen Kontext, nämlich einem Angriffskrieg, entstanden sind. Und dann wäre eben auch das Foto der kameradschaftlichen Gemeinschaft ein Gewaltfoto. Aber jetzt für meine Promotion habe ich Gewalt definiert als alle Fotografien, die Exekutionen, Leichen oder verletzte Menschen darstellen. Und gleichzeitig habe ich aber noch mit reingenommen Fotografien von Zwangsarbeit und von öffentlichen Demütigungen, weil das wirklich so Momente der relativ krassen Gewalt sind und nicht nur der strukturellen Gewalt. Insgesamt machen diese Motive aber nur etwa 3% aller meiner Fotos aus. Also ich habe quasi insgesamt nur 200 Fotografien, die wirklich Gewalt zeigen. Und das ist erstmal überraschend, weil wir das vielleicht gar nicht erwarten würden. Weil wenn wir jetzt heute in eine Ausstellung gehen über den Zweiten Weltkrieg, sehen wir da sehr, sehr, sehr viel mehr Gewaltfotografien als Fotografien, die den soldatischen Alltag darstellen. Und das heißt, da muss man die eigene Wahrnehmung erstmal ein bisschen anpassen. Warum das so ist? Dafür gibt es mehrere Ansätze. Das eine wäre, dass es, obwohl es nicht verboten war, von den Soldaten trotzdem so wahrgenommen wurde, dass man das vielleicht nicht fotografieren sollte, dass man zum Beispiel keine polnischen Zivilisten, die erschossen wurden, fotografieren sollte. Vielleicht wurden sie aber doch fotografiert und die Fotos wurden einfach nur nicht ins Album geklebt. Man könnte auch überlegen, ob da eben doch ein Verständnis oder eine Einsicht in eine Schuld mitschwingt, dass man wahrnimmt, das ist vielleicht nicht so okay, dass wir hier unbeteiligte, unbewaffnete polnische Zivilisten umbringen. Vielleicht fotografiere ich das besser nicht, auch zum eigenen Schutz. Aber das kann ich aus den Quellen nicht wirklich herausarbeiten. Aber was ich herausarbeiten kann, ist, was ich eben sehe. Und die Leichen, das sind natürlich die eindrücklichsten Fotos von Gewalt. Das sind dann entweder polnische Soldaten, die entweder im Gefecht ermordet wurden oder getötet wurden, oder anstatt, dass sie gefangen genommen worden sind von den Soldaten, nachdem sie aufgegeben haben, dann direkt erschossen wurden. Da gibt es tatsächlich einige Fotografien von, und das ist ganz klar gegen das Kriegsrecht. Gegnerische Soldaten, die sich ergeben, müssen gefangen genommen werden und dürfen nicht einfach, nachdem sie sich ergeben haben, ermordet werden. Und das sehen wir aber trotzdem. Also es gibt eine bekannte Geschichte, das ist das Massaker von Chepjelow, wo am 8. September, glaube ich, etwa 300 polnische Soldaten von einer deutschen Einheit ermordet wurden, anstatt dass sie gefangen genommen wurden. Und ich habe eine ganze Fotoserie dazu gefunden, die sehr, ja, sehr dokumentarisch diesen Ablauf dieses Massakers bebildert. Also von der Gefangennahme, über die Entwaffnung und die Durchsuchung der polnischen Soldaten bis hin dann zur Erschießung, obwohl wir die tatsächlich nicht sehen, sondern wir sehen dann nur das Ergebnis, und zwar die Leichen von etwa 300 Soldaten, die da in einem Wald liegen gelassen wurden. Andere Arten von Gewaltfotografien, die ich viel finde, wie schon gesagt, sind die öffentlichen Demütigungen von polnischen männlichen Juden. Das wurde auch in der Propaganda aufgegriffen, ebenso wie die Zwangsarbeit der polnischen Juden. Und das sind nicht nur gewaltvolle Fotos, das sind auch wirklich erschütternde Fotos, weil da nicht nur die Demütigung, das Abschneiden oder Abbrennen der Haare abgebildet wird, sondern auch die Gruppe der beobachtenden anderen deutschen Soldaten, die, wie man auf den Fotos unschwer erkennen kann, da meistens großen Spaß dran haben, die lachen, die sich amüsieren und die hier wirklich ihre Macht als Besatzungsarmee demonstrieren und fotografieren. Meistens sind die Bildunterschriften unter solchen Fotos dann auch sehr antisemitisch oder sehr antipolnisch. Und ganz, ganz, ganz selten finde ich mal ein Foto, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es nicht vielleicht doch eine kritische Reflexion ist, wo dann zum Beispiel neben oder unter einem Foto von der Leiche eines polnischen Zivilisten sowas steht wie, das ist der Schrecken des Krieges. Das könnte man jetzt entweder ja, als zynisch interpretieren oder man könnte es interpretieren als ja, ein kritischer Kommentar, eine Einsicht zu irgendeinem gewissen Grad, dass man hier Teil von etwas war, das nicht in Ordnung, das nicht ethisch, das nicht rechtlich war. Aber das ist Interpretation und da möchte ich mich auch nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich zeige dann meistens nur die unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten auf, ohne eine klare Ansage zu machen, was ich jetzt für wahrscheinlicher halte, weil im Endeffekt ist die Arbeit mit Fotografien immer noch sehr persönlich. Da ist sehr viel meiner persönlichen Seherfahrung mit drin und ich finde es dann meistens hilfreicher aufzuzeigen, wie man diese Fotos interpretieren könnte, ohne zu sagen, es gibt da jetzt eine exakte richtige Weise, das zu lesen.
Mit dieser Selbstdarstellung als Besatzer, als Herrscher im neuen eroberten Gebiet zeigen sich die Soldaten ja irgendwie als Täter, wobei sie sich ja wahrscheinlich nicht als Täter verstanden haben, sondern als jemand, die was Richtiges tun aus der NS-Ideologie heraus. Gibt es auch Momente, wo sich die Soldaten in den Bildern oder auch in diesen Unterschriften dazu vielleicht als Opfer darstellen, als jemand, der in einen Krieg gezwungen wurde, dort Dinge sieht und tut, die er gar nicht sehen und tun wollte?
Also diese Opfernarrative, die finden sich relativ häufig in Fotoalben vom Krieg in der Sowjetunion. Dazu hat letztes oder vorletztes Jahr Jürgen Matthäus ein sehr gutes Buch herausgebracht, das heißt Gerahmte Gewalt, wo er Fotoalben analysiert hat, primär von Soldaten, die in der Sowjetunion gekämpft haben. Und da hat man das ganz viel. Da stellen sich die Soldaten da als Opfer erstmal der Umstände, als Opfer des Wetters, als Opfer des Gegners und eben auch als Opfer der Nationalsozialisten. Allerdings wurden die meisten von diesen Fotoalben nach 1945 angelegt, weil die Soldaten davor noch im Kampf waren. Die haben ihre Filmrollen nach Hause geschickt, haben die hier entwickeln lassen meistens. Und nachdem sie dann aus der Kriegsgefangenschaft zurückkamen, haben sie dann die entwickeln lassen und haben diese Alben zusammengestellt. Das heißt, da wussten sie schon, wie der Krieg ausgehen würde, dass sie den Krieg verlieren würden und haben dann zum Teil mehr reflektiert auch über das, worin sie da involviert waren. Aber dadurch ist auch diese Opferperspektive sehr stark geworden, weil die insgesamt ja in der deutschen Bevölkerung nach Ende des Krieges lange prägend war. Die Fotoalben vom Überfall auf Polen allerdings, so wie ich das bisher einschätzen kann, sind meistens noch während dem Zweiten Weltkrieg zusammengestellt worden. Und zwar, so wie ich das wahrnehme, Ende 1939 bis dann Mitte 1940 wurden ganz viele von diesen Alben angelegt und kommentiert. Das heißt, die entsprangen einer ganz anderen Wahrnehmung der Geschichte. Da sind die Soldaten gerade aus einem siegreichen Krieg zurückgekehrt, der gekämpft wurde gegen einen als minderwertig wahrgenommenen oder angenommenen Gegner. Und darum finde ich so gut wie keine Opfernarrative, sondern ich finde immer das Narrativ des gerechtfertigten Siegers. Das äußert sich vor allem in den Fotografien am Ende des Krieges, in den Siegesparaden. Das äußert sich in den wirklich hämischen Bildunterschriften gegenüber der polnischen Armee, weil sie ja in dem Moment des Anlegens wissen, dass sie diese Armee geschlagen haben. Und es äußert sich aber auch in visuellen Rückgriffen auf die Geschichte, insbesondere auf den Ersten Weltkrieg, auf die Freikorpskämpfe in der Zwischenkriegszeit, wo dann so lange Kontinuitätslinien hergestellt werden. Also es wird quasi eine Geschichte konstruiert, die schon immer aus einer Rivalität, aus einem Kampf zwischen dem Deutschen Reich und der Polnischen Republik oder davor eben dem polnischen Königreich oder Land konstruiert wird, die dann quasi fast so deterministisch darauf hinausläuft, dass die deutschen Soldaten 1939 gewinnen. Und das finden wir immer wieder. Also wir sehen zum Beispiel Fotografien von Kriegsgräbern aus dem Ersten Weltkrieg, die dann in das eigene Narrativ eingebaut werden und so. Also sie mit einer Bildunterschrift zum Beispiel, sie liegen jetzt wieder in deutschem Boden. Also da sieht man so eine fast ein Sendungsbewusstsein, ein Selbstverständnis von einem historisch und ideologisch gerechtfertigten Kampf, der hier gewonnen wurde. Und das wissen sie ja auch. Und das heißt, das ist für mich der große Unterschied zwischen diesen Fotoalben vom Überfall auf Polen zu den Fotoalben vom Überfall auf die Sowjetunion, weil die Alben kurz danach angelegt wurden, nicht nach 45. Sie mussten also nicht dem verlorenen Zweiten Weltkrieg angepasst werden, sondern wir finden hier quasi wie in der Zeitkapsel aufbewahrt das Selbstverständnis dieser siegreichen Soldaten.
Das hatten Sie jetzt auch schon mehrmals angedeutet. Es scheint so, dass die Feldzüge im Westen, der Krieg in der Sowjetunion und die Fotos davon bislang deutlich besser erforscht worden sind als das, was Sie gemacht haben, der Feldzug nach Polen. Haben Sie eine Idee, woran das liegt, dass der so ein bisschen ein blinder Fleck war?
Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der Krieg in Polen, der Überfall auf Polen, gerne so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, insgesamt in der Geschichtswissenschaft, würde ich fast sagen. Weil, also generell wird alles immer überschattet vom Krieg in der Sowjetunion, weil eben die Gewalt dort eskaliert, weil dann der Holocaust beginnt und weil er auch sehr viel länger andauert natürlich. Und rein visuell gesprochen ist der Überfall auf Frankreich natürlich interessanter. Da gibt es tolle Motive, die wirklich Tourismus und Krieg ganz eng miteinander verschmelzen. Da geht es darum, dass die Soldaten leben wie Gott in Frankreich. Da geht es um gutes Essen. Da wird im Meer gebadet. Also die sind einfach visuell interessanter. Und wenn die Alben nicht beschriftet sind, ist es zum Teil motivisch auch nicht ganz einfach, Alben, die den Überfall auf Polen zeigen, zu unterscheiden von Alben, die zum Beispiel den Krieg in der Sowjetunion zeigen. Von Frankreich kann man es recht gut unterscheiden. Und das heißt, also es gibt generell kein sonderlich großes Interesse Überfall auf Polen. Natürlich gibt es Historiker und Historikerinnen, die darüber schreiben, aber es gibt wesentlich mehr, die über den Krieg in der Sowjetunion schreiben. Und dann sind die Bilder auch noch nicht ganz so visuell ansprechend. Aber ich glaube, also ich finde ihn wirklich faszinierend, weil wir hier eine Gemengelage eines sehr kurzen, der Krieg geht nur etwa 6 Wochen, eines sehr kurzen, schnellen, für die Wehrmacht siegreichen Krieges haben, der aber gleichzeitig gegen einen ideologischen Feind, gegen einen rassistisch als minderwertig angesehenen Gegner geführt wird und die Soldaten hier das erste Mal mit den sogenannten Ostjuden zusammentreffen, die dann später während der Besatzungszeit in Polen auch noch mal sehr viel fotografiert wurden. Aber wir haben hier sehr viele Firsts. Es ist auch, ne, also Jochen Böhler hat den Überfall auf Polen als den Auftakt des Vernichtungskrieges bezeichnet. Obwohl es der erste Krieg ist, radikalisiert sich hier die Gewalt schon. Wir haben Ansätze, die dann später beim Überfall auf die Sowjetunion ausgeweitet werden und weiter eskalieren. Zum Beispiel werden hier die SS-Einsatzgruppen zum ersten Mal eingesetzt. Es wird gleich von Beginn eine systematische Ermordung der polnischen Intelligenz durchgeführt. Wir haben hier also Ansätze, die später eskalieren, aber wir können sie hier nochmal im Kleineren erforschen. Und dadurch, dass die Soldaten danach eben nicht Monate oder Jahre lang weiter an der Front blieben, sondern zum Teil zurück in die Kasernen kamen oder in den Heimatsurlaub, haben wir die Situation, dass diese Alben relativ schnell und noch unter sehr starkem Eindruck der Kriegserfahrungen angelegt werden können. Und darum finde ich das wirklich absolut faszinierende und sehr ergiebige Quellen.
Sie hatten ganz am Anfang erwähnt, dass die Quellen, diese Fotoalben, die Sie verwenden, oft dann in Familienbesitz waren und dann an sie oder entsprechende Stellen abgegeben wurden. Natürlich ist jetzt die Gewalt, die im Nationalsozialismus passiert ist, heutzutage dann ein familiär schwieriges Thema. Haben sich die Leute denn offen gezeigt Ihrer Analyse gegenüber oder waren die vielleicht sogar so ein bisschen verschämt, dass Sie eine solche Quelle, die Gewalt dokumentiert, besessen haben? Also wie sind die dann mit dieser familiären Erinnerung umgegangen?
Also wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte mit 3 von den Schenkern oder Leihern Kontaktpersönlichen, die uns Fotoalben gegeben haben. Es gab noch ein paar mehr, aber ich bin nicht mit allen in persönlichen Kontakt gekommen. Und mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also das eine war, 2 von diesen Leihgebern waren selber Historiker. Das heißt, die hatten sich selber schon intensiv mit diesem Material ihrer Vorfahren auseinandergesetzt, hatten das zum Teil auch mit denen schon durchgesprochen und haben das dann als eine gute Möglichkeit gesehen, dieses Material, das sie selber schon als historisch wertvoll eingeschätzt haben, quasi an uns als Institution zu geben. Und das ist natürlich eine besondere Situation, weil dann schon ein Verständnis da ist. Und die andere Leihgeberin, die ich kennengelernt habe, war eine relativ junge Frau, die das Fotoalbum von einem, ich glaube, es war ihr Urgroßonkel, geerbt hatte, den sie auch nie kennengelernt hatte, weil der selber im Krieg gefallen war. Und die hat sehr offen darüber erzählt, dass es für sie sehr schwierig war, sich diesem Album auf der fotografischen Ebene anzunähern, weil sie gar nicht wirklich einordnen konnte, was sie da genau sieht. Und dass sie in der Familie auch nicht wirklich wen gefunden hat, der mit ihr darüber sprechen möchte. Weil wenn über diesen verstorbenen Großonkel gesprochen wurde, natürlich über die positiven Dinge gesprochen werden sollte und nicht über den Krieg. Und die war sehr dankbar dafür, das mit uns mal durchgehen zu können. Und der war ganz, ganz jung, als er in den Krieg gezogen ist, 18 Jahre alt. Und aber der hatte sehr ideologische Bildunterschriften, antisemitische Bildunterschriften, aber auch ganz klar Bildunterschriften, wo man gemerkt hat, der möchte sich selber als Bildungsbürger darstellen. Und für sie war das ganz schwer, dieses Bild, dieses mentale Bild zusammenzubringen von ihrem Urgroßonkel, wie er in der Familie dargestellt worden ist, mit dieser Person, die sie hier aus den Fotos erkennen konnte. Und wir haben da einige Gespräche zugeführt. Und im Endeffekt bleibt es natürlich ambivalent, weil auch ich kenne die Person nicht. Ich kann nur rekonstruieren, was ich in den Alben sehe. Aber es scheint dann schon noch die Nachfahren viel zu beschäftigen. Und was mich sehr überrascht hat, ist, seit ich jetzt länger in diesem Bereich arbeite und auch mal davon erzähle, was ich mache, wie viele Menschen auf mich zukommen und sagen, oh ja, wir haben da auch noch eine Kiste und da sind auch Fotoalben drin, entweder von Polen oder von anderen Kriegsschauplätzen. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Wollen Sie es nicht haben? Ich sammle tatsächlich nicht, weil ich wohne in einer Stadtwohnung und ich hätte gar nicht den Raum, das ordnungsgemäß zu bewahren. Aber man merkt schon, dass die Leute nicht ganz sicher sind, wie sie sich diesen Erbstücken nähern sollen und was sie damit machen sollen. Und wenn das vielleicht Zuhörerinnen oder Zuhörern heute hier auch so geht, ich würde nur empfehlen, am besten nicht auf den Müll, am besten nicht auf eBay, sondern wenn man die Möglichkeit hat, ein Museum oder ein Archiv anschreiben und fragen, ob die das nicht übernehmen wollen, wenn man es selber nicht mehr haben möchte, weil da ist es wesentlich besser aufgehoben. Es wäre wirklich schade, wenn so wichtige Quellen der Zeitgeschichte einfach verschwinden.
Sie beschäftigen sich jetzt seit einigen Jahren mit diesen Fotoalben und Ihre Dissertation, das haben wir im Vorgespräch geklärt, nähert sich dem Ende. Welche Zukunft hat einerseits Ihr Projekt und welche Zukunft hat andererseits diese Methodik, so auf diese Fotoalben zu schauen, sich dann genau mit den Narrativen und den Konstruktionen dieser Bilder und der Fotoalben auseinanderzusetzen?
Also für das Projekt hoffe ich, dass ich es jetzt möglichst schnell in trockene Tücher bringen kann. Ich bin relativ am Ende und hoffe, dass ich es vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr dann auch in Buchform publizieren kann. Langfristig fände ich es total schön, nochmal irgendwann eine analoge Ausstellung mit solchen Fotoalben zu machen, weil diese Quellen, so spannend die Scans doch sind, aber auch die Originalquellen, die haptischen Quellen sind ganz beeindruckend und sehr schwierig auszustellen. Und ich fände es sehr spannend, da nochmal zu gucken, mit was für kreativen Methoden man da rangehen könnte. Für die Methodik, also was ich ja jetzt gemacht habe, ich habe quantitativ mit qualitativ verbunden. Das heißt, ich habe sowohl die Einzelfotografien quantitativ ausgewertet und mir dann auf einer qualitativen Ebene das Narrativ versucht zu erschlüsseln. Und ich glaube schon, das ist ein guter Weg, sich diesen Quellen zu nähern. Es gibt gerade noch ein paar andere Forschungsprojekte. Das eine ist zu Fotoalben, Soldatenfotoalben aus dem Ersten Weltkrieg. Und das andere ist zu Soldatenfotoalben von finnischen Soldaten, die dann gegen die Sowjetunion gekämpft haben. Und wir kennen uns relativ gut und die haben sich auch so ein bisschen von diesem Zugang inspirieren lassen und versuchen das jetzt auch. Und ich habe die Hoffnung, wenn wir das in unterschiedlichen Kriegen, in unterschiedlichen Ländern anfangen, so auch ein bisschen quantitativ diese Daten zu erfassen, dass wir dann an eine Ebene kommen, wo wir ein bisschen besser auch vergleichen können. Also wir drei, die ich gerade angesprochen habe, haben das jetzt schon mal bei einer kleinen, ja, mit einer Stichprobe von unseren Fotoalben versucht und haben die verglichen und haben da eben unter anderem auch geschaut, wie ändert sich denn die Frequenz der Gewaltdarstellung vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg und zwischen den Wehrmachtssoldaten und den finnischen Soldaten. Und dann hat man schon gesehen, dass auch wenn die Gewalt in meinen Fotoalben nur 3% ausmacht, sie im Ersten Weltkrieg wesentlich, 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 wesentlich geringer war und in den finnischen Alben irgendwo dazwischen liegt, aber diese rassistischen Bildunterschriften dann nicht mit aufzeichnet. Also man kann schon Entwicklungen und Eigenheiten von speziellen Bildkulturen, also länderspezifischen Bildkulturen dadurch ausmachen. Und ich glaube, das wäre ein ganz spannender Weg weiter in die Zukunft, das auch nochmal mit einem größeren Bestand zu vergleichen.